Ja, guten Morgen auch von mir. Danke für die Einladung. Es ist schön, wieder bei euch zu sein. An diesem dritten Advent möchte ich heute über den Text sprechen, über den Lobgesang des Zacharias. Ich vermute, er ist nicht so ganz unbekannt und auch die Umstände kennen die meisten. Ein paar Monate vorher hatte Zacharias, der Priester, seinen Tempeldienst. Und Gabriel, der Engel, erscheint ihm und verkündet ihm, dass seine Frau, die eigentlich schon viel zu alt ist, schwanger werden wird und einen Sohn gebären wird. Und dieser Sohn wird dem Herrn vorausgehen. Und als Zeichen dafür wird Zacharias stumm. Gott schickt ihn, auch unfreiwillig, in einen persönlichen Lockdown. Maria besucht die Familie in der Zwischenzeit. Zacharias sieht auch, dass tatsächlich der verheißene Messias unterwegs ist und schon da ist im Bauch der Maria. Aber zuerst wird sein Sohn geboren, den er Johannes nennt. Und Gott öffnet dann wieder seinen Mund, er kann wieder sprechen. Und in dieser Feier, in dieser Familienfeier, lesen wir dann das. Lukas 1, ab 67 bis 79. Zacharias, der Vater des Neugeborenen, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann, prophetisch zu reden. Er sagte: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Hause seines Dieners Davids hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde errettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird, und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst dem Herrn vorhergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird, dass unser Gott voller Erbarmen ist. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben, und um unsere Schritte auf dem Weg des Friedens zu lenken. Das ist ein sehr langer Text mit ganz vielen tollen Aussagen. Aber ich will mich in dieser Predigt eigentlich auf zwei Hauptaussagen oder auf die für mich wichtig geworden sind. Hauptaussagen kann man jetzt nicht so allgemein sagen, aber das, was mir wichtig geworden ist, was mich so bewegt hat. Das eine ist, dass Zacharias hier sagt, wir werden Gott dienen ohne Furcht. Und das andere ist, dem Herrn vorangehen. Seitdem Jesus uns den Missionsauftrag gegeben hat, gehen wir sozusagen in diesen Fußstapfen von Johannes dem Täufer. Wir gehen dem Herrn voran und wir haben den Auftrag, ihm den Weg zu bereiten. Und ich möchte mit euch auch darüber nachdenken, was das heißt. Im Dienen ohne Furcht. Also das Wort Dienen, das ist ja, ich weiß nicht, wie das so bei euch ist, ob ihr jetzt ja dauernd über Dienen redet. Aber ich muss sagen, so aus dem, also wo ich jetzt mich gerade so befinde, unter der charismatischen Gemeinde, da ist mehr so von Vollmacht die Rede, von wir sind Königskinder, wir sind Gotteskinder und wir herrschen mit Jesus. Das ist eher so das, was gesagt wird. Und das stimmt auch. Das ist ja auch richtig. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Könige und Priester hier auf Erden. Aber wir können das nicht tun, wenn wir nicht gleichzeitig auch diese Identität des Dieners haben. ohne Dienen und ohne dem Bewusstsein, dass wir Diener des höchsten Gottes sind, haben wir keine Vollmacht. Und haben wir auch kein Ziel und keine Vision. Dienen heißt, ich stelle mich ganz und gar in den Willen Gottes. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nicht meine Ziele, sondern deine Ziele, Gott. Nicht meine Träume, deine Träume. Nicht meine Wege, sondern deine Wege, Gott. Wir dienen Gott als sein Eigentum. Und das ist ja auch sowas, boah, jemandem das Eigentum zu sein, da kommt ja sofort was in mir hoch, wo ich so denke, also, das ist gefährlich. Also wenn du Eigentum von einem Menschen bist oder wenn Menschen über dich auf so eine Art und Weise Macht ausüben, dass sie dich manipulieren oder bestimmen, was du tun, das ist nichts Gutes. Und es ist manchmal auch schwierig, sich ganz und gar zu entscheiden, Gottes Eigentum zu sein. Sich das zu trauen und wirklich zu glauben, dass Gott ein guter Gott ist. Dass er der Vater ist, der es wirklich gut mit mir meint. Wenn wir Eigentum Gottes sind, dann geht's uns gut, denn Gott kümmert sich um sein Eigentum. Sein Eigentum spiegelt ihn wider, seine Herrlichkeit, seine Größe. Gott zeigt nicht seine Größe, indem er andere klein macht. Gott zeigt seine Größe, indem er uns selber Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Und so können wir ihm dienen ohne Furcht. Ganz und gar als sein Eigentum. Ohne Furcht vor Gott, der gnädig ist und gut ist, der uns unsere Schuld vergibt. Aber auch ohne Furcht vor den Umständen, in denen wir leben. Ohne Furcht vor den Wegen, auf die er uns sendet. Ohne Furcht in den Situationen, in denen wir uns gerade befinden. Als sein Eigentum, als seine Diener, passt Gott auf uns auf. Er bereitet uns den Weg. Er bereitet uns das vor. Wir wandeln in seinen Werken, die er vorbereitet hat. Dienen bedeutet auch zu wissen, dass unsere Kraft begrenzt ist und wir auch gar nicht alles machen müssen. Auch dass gar nicht alles unsere Verantwortung ist, sondern dass wir dem Gott dienen, der allmächtig ist und allgegenwärtig ist und der wirklich den Plan und den Durchblick hat und der sich wirklich darum kümmern wird, dass die Dinge, die er plant und die er vorhat, auch geschehen und passieren. Das ist dann gar nicht unsere Verantwortung. Indem wir einfach gehorsam sind und Gott dienen, können wir den Rest Gott abgeben, ihm alle Sorgen übergeben und können in seinen Wegen wandeln und darauf vertrauen, dass Gott das, was wir nicht können, dann selber hinzutut zu dem, was wir tun. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und ich glaube, das ist ein Wort wirklich auch für die heutige Zeit und gerade auch für Weihnachten, was jetzt auf uns zukommt, was so anders sein wird. Dass es uns manchmal vielleicht nicht Angst macht, aber bedrückt, wie es wird. Und dass wir vielleicht doch auch Angst haben vor der, ja, jetzt kommt wieder ein Lockdown oder kommt er nicht und wie wird es im nächsten Jahr sein? Ich war letzte Woche beim Friseur. Und der hat zu mir gesagt, wenn er nicht bis Weihnachten aufmachen kann, muss er mit ziemlicher Sicherheit seinen Laden schließen, weil er dann einfach finanziell nicht über die Runden kommt. Das sind schon Ängste, das verstehe ich. Und Jesus wusste das. Aber er hat gesagt, konzentriert es auf mich, ich habe die Welt überwunden. Fokussiert euch auf mich. Wenn das alles geschieht, hat er mal gesagt, dann erhebt eure Häupter, weil euer Erlöser kommt. Kopf hoch, ihr Christen, Kopf hoch, ihr Jesus-Nachfolger. Jesus kommt, er hat alles im Griff, egal was um uns herum passiert. Wir sind sein Eigentum, in seiner Hand, in Sicherheit. Und er wird uns auch durch diese Zeit hindurchbringen. Und die Frage ist ja auch tatsächlich, welche Perspektive haben wir für diese Welt? Also Advent warten wir ja auf das Christkind, ne? Aber eigentlich nicht. Wir warten auf den wiederkommenden Jesus. Wir warten wirklich nicht nur auf die Erlösung der Menschen, sondern auf die Erlösung der Welt. Und dass wirklich sich Jesus zeigt in seiner Herrlichkeit auf die neue Erde, auf den neuen Himmel. Das ist doch unser Ziel. Und indem wir uns vorstellen, dass Jesus kommt, ist doch die Frage, was erwarten wir denn, was dann da passiert? Und da habe ich festgestellt, dass sich manche Christen mehr auf den Antichristen fokussieren und konzentrieren als auf Jesus. Und dass sich manche Christen mehr auf das Schlechte konzentrieren, das angeblich kommen muss, auf die Katastrophen, als auf das, was Jesus in dieser Welt tut und was gerade Gutes passiert. Als auf das Reich Gottes, das sich unaufhaltsam ausbreitet. Welchen Fokus haben wir? Auf was schauen wir? Was lassen wir zu, dass unsere Denken und unsere Fühlen bestimmt? Ist es Jesus? Ist es sein Sieg? Oder sind es die Katastrophen und Umstände und das Böse in dieser Welt? Auf was schauen wir? Was leitet uns? Was gibt uns Vision? Was gibt uns Kraft? Diese Wiederkunft von Jesus, das ist ja auch so, ja, da gibt es ja Leute, die setzen dann Termine und dann passiert es nicht und ich habe da so meine ganz persönliche Geschichte mit und die möchte ich euch heute erzählen. Und zwar ist das die Geschichte meiner Bekehrung, wie ich zu Jesus gefunden habe. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern, also mein Vater ist verstorben, aber meine Mutter immer noch sehr, wirklich fromme, gläubige Leute. In Hessen, in einem kleinen Dorf in der Nähe von Marburg, das hessische Hinterland, das so ganz fromm pietistisch geprägt war, und ging in die Sonntagsschule, so nannte man damals noch den Kindergottesdienst. Und ich war noch nicht in der Schule, sondern ich war noch in der Vorschule in so einer Gruppe. Und das war ja noch alles so, man sitzt da in einer Reihe und da vorne steht einer und erzählt einem Geschichten. Das war ganz einfach. Und der Sonntagsschulleiter, der hat die Geschichte von der Wiederkunft Jesus erzählt. Und er hat erzählt, wie Jesus am Himmel erscheinen wird. Und er hat das ausgeschmückt in den Farben, wie der Himmel sich rot und gold verändern wird, wie Musik fließt, wie die Engel alle da sind. Und ich saß dort als kleines Mädchen auf diesem Stuhl und ich habe das gesehen vor meinem inneren Auge. Ich habe das gesehen, den kommenden Jesus. Und ich war total überwältigt. Und ich bin dann nach Hause gegangen und habe dann so überlegt, boah, Jesus, wenn du jetzt wiederkommst, bin ich dann auf der richtigen Seite oder auf der falschen? Werde ich mich freuen oder nicht? Und ich weiß, dass ich tatsächlich ein paar, ich weiß nicht, ein, zwei, drei Tage, das weiß ich nicht, nachgedacht habe. Weil ich gemerkt habe und gespürt habe, ich stehe hier an einem Weg und ich muss mich entscheiden. Das eine ist, ich gehe entweder mit Jesus und das verändert mein Leben, meine ganze Zukunft. Das wusste ich dann zu dieser Zeit irgendwie, keine Ahnung warum, dass ich mein Leben ändern musste. Ich war jetzt auch nicht so das böse Mädchen oder so. Ich war eigentlich ziemlich brav und angepasst. Oder ich lebe mein eigenes Leben. Und wäre ich noch so darüber nachgedacht habe, weiß ich auch noch so dieser Gedanke, wie dumm kann man denn sein, nicht sich für Jesus zu entscheiden, wenn man weiß, was da auf einen zukommt. Wie schön das sein wird, wie herrlich das sein wird, wie toll das sein wird. Da will ich mich doch drüber freuen. Und ich weiß, dass ich dann allein und für mich einfach die Entscheidung getroffen hat, Jesus, ich will dabei sein. Wenn du wiederkommst und ich will es sehen und ich will dich begrüßen und will mich freuen Und das war so der Anfang meines Weges mit Jesus. Und seit dieser Zeit rechne ich damit, dass ich das erlebe. So, hier, jetzt, so, in echt. Natürlich ist mir das klar geworden, man wird ja älter, und dass ich nicht die Einzige bin und nicht die Einzige, die schon gestorben ist, die bevor Jesus dann wiedergekommen ist. Also insofern will ich das, wenn ich das euch erzähle, jetzt hier keine Prognosen machen, was jetzt in den nächsten Jahren passiert. Und doch werde ich das nicht los. Ich werde es nicht los, dass ich denke, eines Tages schaue ich aus dem Fenster und sehe das. Und er ist da, ganz nah. Und mein Vater ist vor 5 Jahren gestorben, jetzt aktuell in der Vorweihnachtszeit. Nächste Woche nähert sich sein Todestag. Und bis zu dem Sommer, der war 79 Jahre, bis zu dem Sommer war das ein kerngesunder, schlanker, sportlicher Mensch. So gesund, geistig, mental, körperlich, wie man nur als 79-Jähriger sein kann. Und wirklich ein gläubiger und frommer Mann im allerbesten Sinn. Und dann kriegt er die Diagnose, dass er Bauchspeicheldrüsenkrebs hat, und der Arzt sagt ihm auch sehr schnell, er wird Weihnachten nicht mehr erleben. Das stimmte. Und mein Vater war sehr resistent, würde ich jetzt mal so sagen. So am Anfang ging es ihm ja noch sehr gut, hat man das ja auch noch gar nicht so gespürt. Hat so getan, als wäre die Diagnose überhaupt nicht, als wäre die gar nicht da. Es ging ihm dann aber relativ schnell körperlich sehr viel schlechter. Man hat auch versucht, dann nochmal zu operieren und so. Das war aber alles nicht mehr. Und als ich ihn dann so beobachtet hatte in diesen Wochen, da habe ich mir gedacht, das ist doch seltsam. Wieso wehrt sich mein Vater so zu sterben? Und kurz vor seinem Tod habe ich ihn im Krankenhaus besucht, da kam er gerade nochmal aus einer OP. Und da waren wir allein im Krankenhaus. Und dann habe ich ihm diese Frage gestellt. Und habe zu ihm gesagt, Papa, das musst du mir erklären. Warum willst du nicht sterben? Du weißt doch, wo du hingehst. Du weißt doch, wer dich erwartet. Du weißt doch, dass Jesus da ist. Du warst ein guter Vater, du warst ein guter Meister, du warst ein guter Ehemann. Du kannst doch gehen, du kannst doch loslassen. Wenn nicht du, wer dann? Und dann hat er mir erzählt, dass er etwa 2 Jahre vor dieser Zeit einen Traum hatte. Und in diesem Traum hat er gesehen, wie Jesus wiederkam. Und er hat mir das Bild beschrieben. Und es war das Bild, das ich gesehen hatte. Und während er das so beschreibt, war das so, als wären wir da an diesem Ort in dieser Zeit. Und dann sagt er zu mir, und er hat zu mir gesagt, ich komme bald. Und ich habe geglaubt, ich werde es sehen. Und ich will es sehen. Und dann haben wir die Hände genommen, und dann habe ich zu ihm gesagt, Papa, ich weiß es. Du bist dann bei Jesus und ich sehe es dann. Und wir werden uns in diesem Augenblick wiedersehen. Und es war so real, diese Situation, die Gegenwart von Jesus. Und das hat mich nochmal bestätigt, dass wir daran festhalten sollten. Ich habe das dann hinterher dem Pfarrer erzählt, der meinen Vater beerdigt hat. Und er hat dann gesagt, er hat irgendjemand zitiert und hat gesagt, jede Wiederkunftserwartung ist eine Naherwartung oder sie ist keine Wiederkunftserwartung. Irgend so ein Theologe muss das mal gesagt haben. Jede Wiederkunftserwartung ist eine Naherwartung oder sie ist keine Wiederkunftserwartung. Und vielleicht ist Naherwartung einfach das Bewusstsein, dass Jesus einfach nah ist. Dass er gleich um die Ecke ist. Dass es einfach so sein wird, dass wie ein Vorhang, der weggezogen wird. Und er ist da und er ist bereit, dass er so wie bei einem Wettlauf in den Startlöchern steht und nur den Knall wartet. Und jeden Augenblick kann kann es sein, dass es so weit ist und dass wir da stehen? Und es ist auch das Wissen, dass Jesus hier und jetzt regiert. Dass er genau weiß, was jetzt passiert. Im Großen in der Politik und im Kleinen in deiner Familie und in deinem Leben. Der hat voll den Überblick. Und er kennt den richtigen Augenblick einzugreifen und Dinge zu bewegen und Entscheidungen herbeizuführen. Leben wir in der Erwartung des wiederkommenden Christus? Ich glaube, dass das wirklich eine Haltung ist, die uns hilft, in solchen Situationen gute Entscheidungen zu treffen, den Kopf zu heben, nicht niedergeschlagen zu sein, sondern vorwärts zu gehen und dem Herrn den Weg zu bereiten. Auf was richte ich meinen Blick? Welche Zukunft erwarte ich? Auf welche Zukunft für die Welt? Da gibt es so ganz komische Romane und hey, Entrückung und ich bleib hier und was weiß ich. Wenn wir so eine Vorstellung haben von der Ende der Zeit, freuen wir uns natürlich nicht auf die Wiederkunft von Jesus. Aber Jesus hat gesagt, ja natürlich, die Endzeit, die kommt, aber sie hat begonnen am Pfingsten. Seit dieser Zeit ist der Geist des Antichristen am Werk, der leugnet, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und seit dieser Zeit passiert es immer mal wieder, diese Zeichen. Und ja, natürlich ist das Böse am Werk. Das ist so wie mit dem Trump. Der ist schon längst abgewählt. Aber bis Januar darf er noch tun, was er will. Und da lässt er seine Kumpels aus dem Gefängnis frei, erlaubt noch schnell ein paar Bohrungen und Abholzungen in Alaska und macht noch so viel wie möglich, wie er kann, was seinem Willen entspricht. So ungefähr ist es jetzt auch. Jesus ist schon längst da, er ist schon längst Herr. Aber der, der diese Welt regiert, versucht noch so viel wie möglich kaputt zu machen. Solange wie ihm die Zeit noch gewährt wird. Aber wir wissen, wer wirklich regiert. Und wir sehen auch das, was Jesus gesagt hat. Wir sehen, dass das Evangelium sich auf der ganzen Welt verbreitet. Wir sehen, dass dieses Samenkorn, dieses Senfkorn, das er gesät hat, zu einem großen, starken Baum geworden ist. Jesus heiligt und reinigt seine Gemeinde. Menschen kommen heute zusammen, beten miteinander zusammen, beten Jesus zusammen an, feiern zusammen Abendmahl, die sich vor 40 Jahren noch den Glauben abgesprochen hätten. Da passiert unheimlich viel. In der ganzen Welt beten Menschen an Jesus in allen Sprachen, aus allen Nationen. Und die Juden kommen zum Glauben an ihren Messias. Das finde ich ja, das passiert ja jetzt gerade in Israel und das fasziniert mich ja total. In den letzten 20 Jahren haben mehr Juden erkannt, dass Jesus ihr Messias ist, als in den letzten 2000 Jahren. Überall entstehen messianisch-jüdische Gemeinden. Und Paulus hat mal gesagt, wenn ihr Abfall, ihre Ablehnung von Jesus schon der Segen für uns ist, wie viel mehr werden wir Segen erleben, wenn sein Volk zum Glauben an Jesus kommt? Und da bin ich fest von überzeugt, wenn wirklich die Juden Jesus als Messias anerkennen, dann wird hier nochmal eine Ausgießung des Heiligen Geistes auf dieser Welt sein, da wird nochmal eine Erweckung sein, weltweit. Wow, das ist doch super, das ist doch toll, da freue ich mich doch drauf. Darauf fokussiere ich mich, auf das, was Jesus gerade tut und wie mächtig er ist und wie tolle Dinge er tut, dass Menschen auch geheilt werden, dass Menschen zum Glauben kommen, dass da wirklich Dinge passieren. Wir warten ja auf diesen neuen Himmel, auf diese neue Erde. Und da denke ich auch manchmal, manche Leute glauben, puff, diese alte Welt, die wird explodieren. Und irgendwo ganz im entfernten Ort, in irgendeiner Galaxie, die wir noch gar nicht kennen, entsteht ein neuer Himmel und eine neue Erde. So steht es nicht in der Bibel. Da steht drin, dass wir transformiert werden, einen neuen Körper bekommen und dass eine neue Erde und ein neuer Himmel auf diese Erde kommen, das neue Jerusalem. Und dass diese Welt transformiert wird. Und ja, dieses neue Jerusalem, schon gut möglich, dass wir tatsächlich auf goldenen Straßen gehen, würde mich jetzt nicht wundern. Aber das ist überhaupt nicht der Punkt. Das Bild, das dort benutzt wird in der Offenbarung, spricht von seiner Braut, die offenbar wird. Das neue Jerusalem ist seine Braut. Und Braut ist immer ein Bild für seine Gemeinde. Was dann passieren wird, wenn Jesus wiederkommt, ist, der Vorhang wird weggenommen und wir werden sehen, was Jesus alles in dieser Zeit getan hat, durch seinen Heiligen Geist und durch uns. Seine Gemeinde wird offenbar sein, auf der ganzen Welt. Sein Reich wird installiert sein, plötzlich, von einem Augenblick zum anderen. Und indem wir uns daran beteiligen und sein Reich bauen und seinen Willen tun und ihm dienen, bauen wir mit an diesem neuen Jerusalem. Also wirklich so dieses Bild, in diesem Bild zu sein. Es kann sein, dass du da durchgehst und einen Stein siehst und sagen kannst, das ist ein Stein, den habe ich mitbehauen, indem du hier Jesus gedient hast. Ja, wir gehen durchs Gericht, aber Paulus sagt, das, was wir in Jesu Namen Gutes getan haben, das wird bestehen bleiben. Es wird nicht alles weg sein. Jesus wird uns unseren Lohn geben und wir werden den sehen. Und wir fangen damit jetzt schon an. Wir leben in diesem, wir sind Wegbereiter. Du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zur Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet ist. Denn unser Gott ist voll Erbarmen. Das ist unser Auftrag. Jesus hat uns gesagt, geht hin, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Und im Markus-Evangelium zum Schluss, da sagt er noch was anderes. In meinem Namen, er spricht von den Leuten, die durch die Jünger anfangen, an Jesus zu glauben, von uns. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden neue Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken, denen sie ihre Hände auflegen, werden gesund werden. Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Hey, lasst uns damit anfangen. Die Menschen sind verzweifelt und suchen nach Hoffnung und Vision. Wir wissen, wer kommt. Wir wissen, wer helfen kann. Wenn unsere Nachbarn, wenn unsere Arbeitskollegen sich Sorgen machen, dann bietet ihnen Gebet an. Segnet sie. Helft denen, die Hilfe brauchen. Tut einfach das, was Jesus gesagt hat. Lass dein Licht leuchten. Hab Mut, gerade in dieser Zeit. Die Menschen warten darauf. Die sind total offen für das Evangelium. Wir können unser Licht leuchten lassen. Wir können Jesus dienen und er wird mit seiner Kraft in uns wirken. Und dann ist es auch völlig egal, wann Jesus wiederkommt, weil wir schon dauernd in die Schatten dieser Vorankunft leben werden, in diesem Licht, in dieser Herrlichkeit. Aber wir selber müssen uns da hinein positionieren. Wir selber müssen unseren Kopf heben und auf Jesus schauen und unsere Angst ablegen. Unsere Depression ablegen, unsere Furcht ablegen und uns in die Kraft des Heiligen Geistes leiden lassen und Jesus dienen. Und ja, lasst uns einfach die Hoffnung sein, lasst uns der Frieden sein, die Versöhnung sein in dieser Welt. Wir sind das Licht der Welt. Und wenn wir unser Licht unter den Scheffel stellen, ist die Welt dunkel. Erhebe dein Haupt, weil sich deine Erlösung naht. Und seid mutig, seid getrost, seid furchtlos in dieser Zeit, weil Jesus kommt, unser Erlöser. Amen.